Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo John, Jan, hallo.
Ja Mike, und jetzt ist ja die erste Runde an Bands bekannt gegeben worden für das Festival Rolling Stone Beach, das der Rolling Stone jedes Jahr am Weißenhäuser Strand an der Ostsee veranstaltet. Im November, Mitte November wird es stattfinden. Und wer ist denn da dabei, Mike, bei dieser ersten Runde an bekannt gegebenen Bands?
Ja, da sind schon einige sehr, sehr interessante Namen dabei. Unter anderem auch gleich drei Lieblingsbands von mir, nämlich The No Twist, International Music und vor allem die Heiterkeit. Da freue ich mich ja sehr, dass Stella Sommer mit ihrem Bandprojekt an die Ostsee kommt. Ist ja auch nicht so weit für sie. Sie kommt ja eigentlich aus Schleswig-Holstein auch. Von daher ist es quasi ums Eck, wenn sie noch die Heimat besuchen will, die alte, was sie ja ab und zu mal tut. Ja, da freue ich mich sehr, dass die spielen. Und was ich auch interessant finde, und da muss ich dich auch mal fragen, bist du eigentlich vertraut mit dem Werk der Wallflowers?
Überhaupt nicht, muss ich zugeben.
Das ist interessant. Die spielen da nämlich auch und sie spielen, ich glaube, so wenn ich das richtig verstanden habe, gleich zweimal. Denn sie spielen nicht nur ihre eigene Platte Bringing Down the Horse, die damals für mich in den 90er Jahren tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Platte war. Die waren so, naja, es ist ja die Band von Jacob Dylan, dem Sohn von Bob Dylan. Und dieses Album Bringing Down the Horse hat, glaube ich, mehr verkauft als jede Bob Dylan-Platte es also einzeln verkauft hat. Also jetzt wäre unter den Dylan-Platten die am meisten verkauft hat, weil das war ein Riesenerfolg, vor allem in den USA damals. So Amerikaner, produziert von T-Bone Burnett, der damals auch so ein bisschen quasi auch durch die Platte so zum Produzenten der Stunde geworden ist, mit dem Hit One Headlight. Und bei einem anderen Song, den ich besonders mochte, spielte Mike Campbell von Tom Petty and the Heartbreakers mit. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass sie dieses Album beim Beach spielen und sie spielen ein ganzes Tom Petty-Album, nämlich Long After Dark, auch in seiner Gänze. Und das sind quasi zwei Sets, die Wallflowers beim Beach spielen. Also schon irgendwie eine tolle Idee, auch originell. Jacob Dylan war ja auch, glaube ich, so der letzte Mensch, der Tom Petty interviewt hat, damals für seine Doku über den Laurel Canyon. Ja, das ist eine Doku, die so halb gut ist, würde ich sagen, aber ist natürlich jetzt schön, die Wallflowers quasi mit ihren größten Hits zu sehen und dann auch noch als Tribute-Band.
Ja, was für eine originelle, schöne Idee. Ein eigenes Album und ein Album eines Künstlers, den man bewundert, zu spielen. Tortoise kommen auch, eine ganz herausragende Band, die bestimmt auch live ganz fantastisch ist, ne? Also dieses sehr hypnotische, instrumentale, jazzy, Math-Rock, Post-Rock-Ding, also das entfaltet bestimmt live auch eine ganz fantastische Wirkung. Und Jeff Parker, der Gitarrist, der ja gerade auch mit Flea von den Chili Peppers dessen Jazz-Album gemacht hat, also der hat ja auch ein ganz interessantes Jahr, der Jeff Parker.
Ja, wobei man sagen muss, bei den bisherigen Deutschland-Shows von Tortoise Anfang des Jahres hat, glaube ich, James Elkington Gitarre gespielt, weil Jeff Parker wahrscheinlich anderes zu tun hatte. Allerdings auch fantastisch. Also den mag ich ja sowieso auch sehr. Der hat ja auch schon mit Jeff Tweedy und solchen Leuten gespielt. Also egal, ob Parker kommt oder Elkington, es ist tatsächlich, hört euch das mal auf YouTube an oder guckt es euch an. Da gibt es einige Live-Auftritte von Tortoise aus diesem Jahr. Das ist schon sehr, sehr fantastisch. Ja, und dann gibt es ja noch einen weiteren Höhepunkt beim Rolling Stone Beach oder sogar zwei. Also Birgit Fuß und Max Gösche werden auftreten und ich glaube aus Birgits Buch über U2 vortragen und dazu Songs spielen von dieser Band. Und Jan Jekal und Mike Brüggemeier werden auch auftreten und werden gemeinsam aus ihren doch sehr unterschiedlichen Büchern lesen, wo ich nicht so genau weiß, wie das vonstatten gehen wird.
Aber ja, ich kann ja aus deinem Buch lesen und du liest aus meinem.
Oder ja, so. Das ist eine gute Idee. Ja, vielleicht machen wir es so. Oder wir lesen aus
und
ganz
dann
anderen
spielen Büchern. Wir noch ein Tom Petty-Album.
Also ja, vielleicht. Oder wir lesen aus Birgits Buch und Birgit liest aus unseren Büchern.
Ja, ja. Oder Jacob Dylan liest.
Ja, okay. Und Max spielt Songs von Hans Eisler. wir werden einen Weg finden. Es wird auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Festival, glaube ich. Ich freue mich jetzt schon drauf auf den November, auch weil dann der blöde Sommer vorbei ist. Und ja, ich hoffe, wir sehen euch da und dann können wir natürlich auch gerne über Weekly reden und vielleicht habt ihr auch noch Anregungen oder so. Und es ist ja immer schön, mal zusammen eine Fanta oder ein Bier zu trinken oder einen Kaffee oder was auch immer.
Mike, wir haben vor 2 Wochen unsere große Miles Davis-Folge gemacht, wo wir tief in das Werk und das Leben von Miles Davis eingestiegen sind zu seinem 100. Geburtstag. Und dann hat uns eine Woche später die Nachricht erreicht, dass der große Sonny Rollins, Saxophonist und Weggefährte, Begleiter von Miles Davis, gestorben ist im Alter von 95 Jahren. Ich weiß noch, wie ich zur Vorbereitung auf die Miles Davis-Folge ja auch die Autobiografie von Miles gelesen habe. Und da spielt Sonny Rollins auch eine wirklich große Rolle, weil Rollins einer von denen war, mit denen, also der junge Miles in den späten 40er Jahren und frühen 50er Jahren in Harlem unterwegs war. Und Rollins war schon damals ein Saxophonist, den alle bewundert haben. Also vor über 70 Jahren, also mehr als 70 Jahre ist es her, dass Sonny Rollins als junger Musiker in Harlem sich einen Namen gemacht hat und mit Charlie Parker gespielt hat, mit Thelonious Monk, der ja auch sein Nachbar war und sein Mentor, gespielt hat, mit Miles Davis gespielt hat. Also er ist so die letzte Verbindung gewesen, ne? Die noch, der letzte noch lebende große Musiker dieser legendären Hochzeit der Jazzmusik. Und das hat sich schon angefühlt wie eine, ja, wie ein wirklich großer Abschied. Ging es dir auch so, dass du, als du von dem Tod erfahren hast, dass es dich auch berührt, besonders berührt hat, weil so der letzte...
Ja, schon. Also es war immer so, dass Sonny Rollins so als Präsenz irgendwie immer noch da war, auch wenn man natürlich ihn jetzt nicht mehr wirklich erlebt hat. Aber es gab ab und zu mal Interviews und so, die noch mit ihm geführt wurden und so. Und ich fand es schon immer schon noch toll, dass es eben diese Präsenz und diese Verbindung noch gab. Und gleichzeitig habe ich auch immer, also was ich Sonny Rollins... gehört natürlich in diese Zeit, auch wenn ich ihn immer selten mit den anderen Protagonisten aus dieser Zeit verbinde irgendwie. Also klar, Miles Davis, die haben mal zusammengespielt, auch Coltrane, also mit Monk noch am ehesten, aber er war schon sehr, also schon so sein eigener Planet, muss man sagen. Ne? Also gehörte auch irgendwie nirgendwo so richtig dazu. Er war nicht wirklich Bebop, er war nicht Hardbop, er war nicht Cool Jazz, er war nicht Free Jazz, er war Sonny Rollins. Ne? Also ganz starke Präsenz und auch ganz eigene Vision von Jazz eigentlich, die, also es war, ich sag schon, es war kein Free Jazz, aber es war trotzdem ein Jazz, der nach Freiheit suchte oder nach einer persönlichen Freiheit suchte. Und da spielte eben sein Instrument immer eine große Rolle, hat ja auch dann immer dafür, also hat er sehr selten mit anderen Pianisten zusammengespielt, die ja eigentlich immer so ein bisschen die harmonische Struktur von Songs abgeben und vielleicht auch so die einzelnen Stimmen integrieren. Das hat er immer, hat er oft vermieden. Und wenn er mit Pianisten gespielt hat, dann eben mit Leuten wie Monk oder so, die auch das Freie und das Offene und so geschätzt haben. Und das war bei ihm halt auch so. Und das ist also schon eine ganz eigene Form von Jazz, die er spielt. Und tatsächlich jemand, dem ich immer sehr gerne beim Improvisieren und Solieren zuhöre, den ich auch irgendwie auf eine Art glaube, also es ist fast so ein Gespräch, was er mit dem Hörer führt oder mit dem Stück führt, dass er da aufführt, das finde ich schon immer sehr bemerkenswert. Deswegen, ich bin großer Fan seiner Platten. Ich habe auch schon auf der Williamsburg Bridge gestanden, tatsächlich, auf der Sonny Rollins, wann war das, 59 oder so, glaube ich, gestanden hat, als er gesagt hat, er sei an die Grenzen seiner Kunst gekommen und er müsse jetzt erstmal aufhören, hat keine Platten mehr aufgenommen, hat sich zurückgezogen. In seinem Apartment konnte er auch mit im Hinblick auf die Nachbarn nicht proben, zumal, glaube ich, seine Nachbarin gerade hochschwanger war. Und dann ist er auf die Williamsburg Bridge gegangen und hat da gespielt. Und auch da sieht man ihn ja natürlich als einzelne Figur auf dieser Brücke, also fast als ein Denkmal, als ein Monument, also schon damals irgendwie und gleichzeitig als jemanden, der den Ausblick und das Weite schätzt, was in seiner Musik ja auch immer eine große Rolle gespielt hat. Also die Geschichte, die fast jeder mit Sonny Rollins verbindet, ist diese Brücke und es ist aber auch die Geschichte, die Sonny Rollins auf eine Art irgendwie erklärt, auch bildlich und symbolisch macht. Bin großer Fan. Gibt es irgendwelche Aufnahmen, die du besonders schätzt an ihm?
Ja.
Oder von ihm?
Ja, ich bin großer Fan auch genau dieses Albums, The Bridge von 1962, also wo er die Brücke zum Symbol, zum Albumtitel gemacht hat. Und er ist ja auch immer, also ich meine, er ist für uns eine Brücke gewesen, ne, bis zuletzt in diese Jazzgeschichte, aber er war ja schon damals eine Brücke in die Tradition, in die Jazzgeschichte. Also er war ja nicht, wie du ja auch gesagt hast, nicht jemand wie Ornette Coleman, den er ja auch sehr geschätzt hat und mit dem er auch gearbeitet hat, also der wirklich Free Jazz war, ne? Aber The Bridge ist ja auch ein Album, das damals viele überrascht hat, weil es gar nicht so der radikale Bruch war, den man so erwartet hatte, ne? Er zieht sich 2 Jahre zurück und kommt dann wieder und dann ist es eben nicht irgendwie ein radikal abstraktes Statement oder so, sondern es ist ein sehr schönes Album, ein Album, das man sehr gut einfach hören kann, weil es so auch melodisch ist, weil es so meditativ ist. Es gibt ein Stück, das ich besonders schön finde, God Bless the Child von dem Album The Bridge, eine meiner Lieblingsaufnahmen von Sonny Rollins, wo er auch wunderschön mit der Gitarre von Jim Hall harmoniert, ein wunderbarer Bass, also es ist ein sehr reduziertes Arrangement und aber der ganze Raum wird wunderschön ausgefüllt von Sonny Rollins Saxophon, aber ich bin auch großer Fan, also natürlich von seinem sicher bekanntesten Album Saxophon Colossus von 1956, wo man ja auch die karibischen Einflüsse, die ja schon aus seiner Kindheit kommen, ne, seine Eltern kommen von den Virgin Islands, und man hört auch so Calypso-Rhythmen, man hört dieses so ein bisschen wippende, rhythmisch-karibische am Schlagzeug Max Roach, also ne, für Rollins waren ja Schlagzeuger besonders wichtig, so, ne, also noch wichtiger als für viele andere Saxophonisten, also dass der Rhythmus so zentral war, das hört man auf diesem Album ganz besonders. Also St. Thomas ist eine ganz herausragende Aufnahme von diesem Album, die wir auch auf unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify nehmen werden. Blue Seven von diesem Album, eine ganz also erstaunliche Improvisation, die sich windet, die zitiert, die immer weitergeht und aber zugleich total einnehmend ist. Und ich möchte noch als eine Aufnahme nennen, wo Rollins auch brilliert, mit seinem Mentor Thelonious Monk, auf dessen Album Brilliant Corners spielt er ja auch. Und das ist sowieso eines der fantastischen, natürlich Jazz-Alben, auch weil Rollins da so irre aufspielt. Und genau dieses rhythmisch-perkussive Intensive von Monk, also kongenial mit dem Saxophon aufgreift, und da gibt es dann die Komposition von Monk, also für die auch Sonny Rollins absolut gemacht ist, und da gibt es dann das Titelstück Brilliant Corners zum Beispiel oder Bemscher Swing, also wirklich so mitreißende, irre, ansteckende, rhythmische Aufnahmen, die doch zu dem herausragendsten gehören, was man so hören kann, und werden wir alles in die Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify.
Ja, wo du gerade sagst, wie wichtig der Schlagzeuger ist, da kann ich auch nur empfehlen, das Reissue von A Night at the Village Vanguard sich mal anzuhören, weil da spielt Rollins mit 2 verschiedenen Rhythmusgruppen. Also am Nachmittag spielt er mit Don Bailey am Bass und Pete LaRocca am Schlagzeug, und am Abend spielt er mit Wilbur Ware am Bass und Alvin Jones am Schlagzeug. Sie spielen teilweise die gleichen Stücke, aber der Unterschied, auch wie Rollins, also es ist fast wie Vergangenheit und Zukunft von Rollins, die man da hören kann. Also am Abend hört man den Weg, den er gehen wird, und am Nachmittag hört man das, wo er herkommt. Also, und das sind die gleichen Stücke, aber vollkommen unterschiedliche Arten. Das ist wirklich fantastisch. Das kann ich nur empfehlen, euch das mal anzuhören, weil das ist, glaube ich, das Reissue. Ich glaube, für die Original-LP wurden hauptsächlich die Stücke vom Abend genommen, heißt ja auch A Night at the Village Vanguard, aber die Nachmittagssets sind auch, oder das Nachmittagsset ist auch fantastisch. Und eine Platte, auf die mich Peter Brotzmann mal hingewiesen hat. Wir hatten ja mal die größte, die Liste im Rolling Stone, die 50 besten Jazzplatten aller Zeiten. Und einer der Juroren war Peter Brötzmann, mit dem ich dann einen langen E-Mail-Wechsel hatte, der mir großen Spaß gemacht hat natürlich. Und er wies auf eine Platte hin, Sonny Meets Hawk. Also eine Platte, auf der Sonny Rollins mit Coleman Hawkins spielt. Eigentlich auch so einem seiner Idole. Und auch da haben wir wieder Vergangenheit und Zukunft zusammen. Wenn diese beiden Typen die Stücke unterschiedlich quasi aufdröseln und melodisch interpretieren. Vor allem, man denkt ja eigentlich, man braucht nie wieder eine Version von Summertime, ne? Diesem George Gershwin-Stück. Aber wenn man das hört, wie die beiden dieses Stück, das ist so fantastisch. Also es ist wirklich, es ist eine der tollsten Aufnahmen, die ich kenne, und ein fantastisches Album, Sonny Meets Hawk von 1963, kann ich auch nur jedem empfehlen.
Vielleicht sollte man abschließend, weil wir uns ja im Podcast Rolling Stone Weekly befinden, noch die Geschichte erzählen, dass Charlie Watts, der Drummer der Rolling Stones, der ja großer Jazz-Fan und Jazz-Kenner und Bewunderer war, der natürlich auch Sonny Rollins absolut verehrt hat, und der hat 1981 Rollins gefragt, ob er nicht Lust hätte, bei einigen Stones-Songs mitzuspielen und Saxophon drüber zu spielen, unter anderem bei Waiting on a Friend. Und das hat Rollins dann tatsächlich gemacht. Das hat Charlie Watts wohl auch überrascht damals, also weil er gar nicht erwartet hätte, dass dieser Jazz-Great sich dazu herablässt, mit den Rolling Stones zu spielen. Also so hat Charlie Watts das sicherlich auch gesehen, der ja von Jazz sehr, sehr, sehr viel gehalten hat natürlich. Und dann hat Rollins das gemacht. Und das Stück ist natürlich ganz toll, Waiting on a Friend. Und dann gibt es die Geschichte, die hat Rollins dann mal später erzählt, dass er den Song dann irgendwie ein paar Jahre später mal im Supermarkt gehört hat, da lief der so, und er hat das dann irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, und dann hat er aber eben das Saxophon gehört und dachte, ha, das Saxophon klingt ja ganz gut. Was ist denn das? Ach ja, das bin ich ja selbst.
Schön. Kommen wir nun zum Album der Woche oder des Jahres, ich weiß es nicht, schauen wir mal. The Boys of Dungeon Lane von Paul McCartney. Also wir werden ihn jetzt nicht weiter vorstellen in dieser üblichen Art und Weise, Beatles, Wings und so weiter, Froschchor, sondern wir werden vielleicht eher darauf hinweisen, dass es schon interessant ist, die Aufmerksamkeit, die dieses Album in den letzten Tagen und Wochen bekommen hat. Man hat ja, vielleicht ist es auch nur mein Algorithmus, aber man hat schon das Gefühl, dass man Paul McCartney zurzeit nicht entkommt. In jedem Podcast, den man abonniert hat, sitzt irgendwann Paul McCartney, wenn es ein britischer oder amerikanischer Podcast ist. Man sieht ihn bei Saturday Night Live und man sieht ihn bei Colbert, und er ist eigentlich überall. Ist eine wahnsinnige Präsenz. Natürlich auch, weil diese Platte, und das ist immer hilfreich, wirklich eine Geschichte zu erzählen hat. Ne? Also da blickt jemand zurück auf die Zeit vor dem Ruhm, auf seine Herkunft, auf seine Jahre in Liverpool, in der Working Class von Liverpool, also bevor er der große Mann wurde, der ihn dann quasi aus dieser Existenz irgendwie auch herausgeholt hat. Ne? Die Dungeon Lane, die dem Album den Titel gibt, ist eine Straße in Speak, dem Arbeitervorort von Liverpool, wo damals eben tatsächlich die Working Class hingezogen ist, also extra dafür errichtet, nachdem Liverpool zu großen Teilen zerstört wurde während des Liverpool Blitz in den 40ern. Und wo er gelebt hat, und aber um aus dieser Enge des Viertels rauszukommen, konnte man die Dungeon Lane nehmen und über die Dungeon Lane an die Mercy Shore, wo er gern Zeit verbracht hat. Das war eben schon wichtig für ihn, also irgendwie rauszukommen aus dieser Enge. Und heute kommt man von der Dungeon Lane nicht mehr an die Mercy Shore, weil der John Lennon Airport dazwischen liegt. Aber das ist natürlich auch eine ganz schöne metaphorische Dimension des Albumtitels. Ne? Also man denkt auch nochmal an John, und man denkt an George, der in Speak aufgewachsen ist, genau wie Paul McCartney. Die haben sich da getroffen und waren wahrscheinlich öfter auch mal zusammen an der Dungeon Lane. All das spielt in diesem Album eine Rolle. Gleichzeitig ist es aber auch ein Album, das vom, naja, man kann man es sagen, einem der Produzenten der Stunde oder der letzten Jahre produziert wurde, der sich schon auf späte Comebacks irgendwie auch spezialisiert hat, nämlich Andrew Watt. Er hat Iggy Pop produziert, er hat Elton John produziert, er hat Pearl Jam produziert. Er hat diese Bluesband aus London,
Rolling Stones
produziert, ja, genau, danke. So einige. Und das ist natürlich ganz interessant. Also McCartney ist aber in dem Sinne kein Late Adopter, weil er tatsächlich schon seit 5 oder fast 6 Jahren an diesem Album arbeitet, aber auf die McCartney-Art und Weise, nämlich nicht so ein Album innerhalb von 3 Wochen oder so aufzunehmen, sondern immer mal wieder einen Song aufzunehmen und daraus dann am Ende ein Album zu formen. Es sind wohl insgesamt 25 Songs entstanden, die in 3 Kategorien fallen. Die roten Songs, das sind die, die auf diesem Album tatsächlich zu hören sind. Die blauen Songs, die hat er mehr oder weniger verworfen. Und die grünen Songs, die sind experimenteller. So hat er das jedenfalls erklärt, dass diese Songs aufgeteilt wurden. Und die experimentellen Songs sollen irgendwann nochmal irgendwo erscheinen. Also vielleicht gibt es doch noch die Platte, von der seit 1965 redet, Paul McCartney Goes Too Far, auf die ich seit langer Zeit warte. Und es wäre also eine Möglichkeit, dass diese Platte jetzt vielleicht dann doch noch erscheint, zusammen mit Andrew Watt vielleicht oder was auch immer. Mick Jagger hat meinem Kollegen oder unserem Kollegen Thorsten Groß ja erzählt, als Thorsten sagte, ja, ist ja interessant, dass McCartney den gleichen Produzenten hat wie ihr, hat er gesagt, nein, nein, ist nicht die ganze Platte, die Andrew Watt für Paul McCartney produziert hat. Da sind noch andere Produzenten drauf. Das stimmt nun nicht, aber das deutet darauf hin, dass Paul McCartney auch noch mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat und dass da wohl noch irgendwelche anderen Songs kreuchen und fleuchen irgendwo. Also wir müssen auf jeden Fall nicht, wie das ja gerne getan wird, vom letzten Album reden, was das jetzt sein könnte oder so, sondern es ist einfach ein neues Paul McCartney-Album und das erste innerhalb von 6 Jahren, das letzte war McCartney 3, dieses Lockdown-Album, das er quasi alleine aufgenommen hat, zu großen Teilen. Ja, und es ist durchaus ein Unterschied ums Ganze, muss man sagen. Und ich finde, es ist sehr gelungen, aber darüber können wir natürlich noch diskutieren. Was ist denn dein Zugang zu diesem Album, lieber Jan?
Mich würde zuerst mal interessieren, Mike, du bist ja der McCartney-Korrespondent vom Rolling Stone und hast ihn ja auch also getroffen, 2-mal glaube ich sogar. Vielleicht hast du ja auch Lust, nochmal diese Geschichten zu erzählen. Also sind vielleicht nicht uninteressant für alle, die zuhören. Deswegen würde mich erstmal interessieren, Mike, also weil dass McCartney hier zurückschaut, also dass er im Albumtitel ne, diesen Weg benennt, der für seine Kindheit so prägend war, das wäre meine These, ist ja erstmal nichts Neues für McCartney, der ja immer gerne zurückschaut und der schon also zu Beatles-Zeiten Lieder wie Penny Lane geschrieben hat, der auch musikalisch zurückgeschaut hat, ne, das, was John Lennon dann so ein bisschen despektierlich Granny Music genannt hat, also so eine nostalgische Qualität und die Rückschau wäre jetzt meine Behauptung, ist ja in McCartneys Musik irgendwie angelegt oder so. Würdest du da widersprechen? Also meine Frage wäre, was ist das für dich Neue an The Boys of Dungeon Lane?
Naja, also er hat natürlich zurückgeschaut auf die eine oder andere Art, aber tatsächlich jetzt nicht so oft. Er ist eigentlich in dem Sinne kein Nostalgiker. Natürlich, die Musik vor der Popmusik war für ihn immer Teil seiner Biografie, weil sein Vater früher selbst Musiker war, Trompeter, Pianist, selbst eine Band hatte in den 20er Jahren. Und diese American Songbook, Music Hall und so weiter, diese ganzen Sachen waren immer Teil von ihm. Also er kommt nicht vom Rock'n'Roll, sondern er kommt eigentlich zum Teil, zumindest als Komponist, auch aus der Zeit vor dem Rock'n'Roll. Und das hat er bei den Beatles natürlich auch immer gezeigt. Aber zum Beispiel, dass er persönliche Geschichten über das Gestern erzählt, das ist eigentlich tatsächlich was er noch nicht so lange tut und auch nicht in dem Maße, wie er es auf dem neuen Album tut. Erstens mal neigt er ja sowieso dazu, in Songs eher Geschichten über andere Leute zu erzählen, als über sich selbst zu erzählen. Auch Penny Lane ist ja ein großes Tableau. Also wenn man das vergleicht mit, sagen wir mal, Strawberry Fields, also dem Gegenstück bei den Beatles, wo John Lennon ganz klar nur über sich singt, ist Paul McCartney jemand, der eher über das Drumherum singt, der eher ein Beobachter ist, der vielleicht biografische Details fallen lässt, aber so, dass man sie ihm nicht direkt zuordnet. Und das war immer, ich hatte immer das Gefühl, dass er in seiner Musik, also in den Melodien, in den Stimmungen und so sehr bekenntnishaft autobiografisch ist, aber in den Texten eher nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt den Song Early Days, zum Beispiel auf dem Album New, wo man das erste Mal das Gefühl hatte, ah, guck mal, jetzt singt er doch auch über sich und man hat das Gefühl, wobei da ging es auch eigentlich gar nicht so sehr um die eigene Geschichte, sondern darum zu sagen, dass andere Leute immer seine Geschichte erzählen und er immer mit konfrontiert wird, aber die anderen Leute ja alle gar nicht dabei waren, während er natürlich dabei war und das alles natürlich auf die Art und Weise besser weiß als die Leute, die davon erzählen und darüber berichten, wie unser einer. Und das war ein Song, der in die Richtung ging. Aber es gibt nicht so viele tatsächlich von diesen Songs. Auf der Platte Flaming Pie hat er auch ein bisschen zurückgeblickt in den 90ern, die ja zur Zeit der Beatles Anthology entstanden ist. Natürlich war da eine Nähe zur Erinnerung sowieso da. Aber verglichen mit dem, wie viele andere Leute zurückblicken, muss man sagen, ist McCartney da nicht jemand, der das in großem Maße tut. Auf dem neuen Album gibt es aber relativ viele Songs, die das tun und die dann verwoben mit den Songs, die das nicht tun, wo man aber immer die biografischen Spuren dann eben doch in der Musik findet, ist das schon irgendwie eine neue Form. Aber es ist natürlich auch, vielleicht, man redet ja immer von Storytelling, auch eine Art und Weise, ein Album zu verkaufen und zu vermarkten. Das ist schon auch klar und das funktioniert ja auch sehr gut. Also man hat das Gefühl, dass die Leute sehr viel mehr involviert sind in dieses Album emotional als beispielsweise in das Album Egypt Station vor 8 Jahren, wo es auch einen relativen Medienhype gab, aber der nicht dazu führte, dass alle so sehr über das Album sprechen und so, ne, doch auch in meisten Teilen begeistert sind. Ich finde es interessant, das jetzt zu beobachten, so aus einer Perspektive des natürlich auch Fans, in großem Maße, weil tatsächlich für mich keinen Musiker gibt, glaube ich, der mir näher geht als McCartney. So rein persönlich, auch biografisch wahrscheinlich. Und ja, und du hast schon gesagt, ich habe ihn auch zweimal, getroffen. Also ich bin ihm zweimal begegnet. Dreimal vielleicht sogar, wenn man einmal noch mitzählt, wo ich ihm nur die Hand geschüttelt habe, weil damals der Promoter der EMI dachte, ich sehe seinem Gitarristen Rusty Anderson so ähnlich. Und das müsse er doch Paul McCartney mal zeigen, dass es noch jemanden gibt, der so aussieht wie sein Gitarrist. Aber das Paul McCartney zu vermitteln nach einer Show in München war so schwierig, dass er mich nur etwas verwirrt anguckt und dann weiterging. Ja. Also das würde ich als Treffen jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Aber andererseits, ich habe erlebt, einige Jahre später in den Abbey Road Studios, als er das dritte Album seiner Band The Fireman oder seines Projekts The Fireman mit Youth, dem Produzenten, vorstellte und da gab ein Vorspiel dieses Albums und niemand wusste, dass dann irgendwann McCartney auftauchen wird. Aber genau das passierte, die Journalisten standen da, hatten noch ein paar Drinks, vielleicht auch zu viele Drinks und dann kam Paul McCartney auf einmal rein, stand in der Tür und sagte, "Hello guys." Und tatsächlich gingen dann einige Journalistinnen und Journalisten direkt auf ihn zu. Ich kann mich noch erinnern, dass eine sagte, "Hello Paul, do you remember me? We did a telephone interview 3 years ago. Das fand ich eine sehr schöne Ansprache. Die Frau kam aus Asien und er sagte dann auch sofort, "Ah, you're from Japan, right?" Gut gekontert, muss man sagen. Das war schön, da habe ich ihm zwar tatsächlich 2, 3 Fragen stellen können. Mein guter Freund und Kollege Robert Rothiffer war auch dabei und wir erzählen uns heute noch von diesem Abend. Zumal wir danach auch noch vorm Abbey Road Studio kamen und Paul McCartney kam raus und setzte sich in sein Auto und sagte nochmal "Thanks, guys" und brauste davon. Und das dritte Mal habe ich ihn im Cavern Club getroffen, wo sonst zufällig, nein Quatsch, da war eins seiner Konzerte zur Egypt Station Platte. 2018 hat er mit seiner Band im Cavern Club gespielt, beziehungsweise in der Live Lounge. Also es ist nicht der Cavern Club, sondern hier gibt es ja eh nicht mehr, der ist irgendwann zugeschüttet worden, weil sie, glaube ich, eine U-Bahn gebaut haben. Dann haben sie ein paar Meter weiter wieder aufgebaut und dann haben sie noch eine Lounge, eine sehr moderne, dran gebaut, wo jetzt Konzerte stattfinden. Und Giles Martin war da, den ich schon oft interviewt habe und der mich auch erkannte und dann sagte, "Hey, if you want to meet Paul, just come to my desk after the show." Und er hatte sein Mischpult aufgebaut unter der Treppe des Cavern Club, wo so runterging in den Cavern. Und dann habe ich mich da hingestellt, mit Giles gesprochen und tatsächlich kam dann Paul McCartney irgendwann an und dann haben wir noch kurz gesprochen. Also es war natürlich schön, aber also ein Interview habe ich in diesem Sinne mit ihm nicht gemacht. Ich habe aber auch das Gefühl, so richtige Interviews mit ihm gibt es eigentlich gar nicht. Also er hat so eine Art Greatest Hits von Anekdoten, die er immer wieder erzählt, die man dann aber irgendwann leider auch alle kennt. Also als ich das Zane Lowe Interview gesehen habe bei Apple, habe ich gedacht, die Fragen hätte ich auch alle für Paul beantworten können, weil ich wusste, welche Geschichten er jetzt erzählt. Aber trotzdem natürlich schön, ihm zuzuhören.
Ja, jetzt sind wir auch in der Erinnerung, im nostalgischen Zurückschauen. Das ist ja sehr, sehr angemessen. Also das sind auch, wenn wir jetzt wieder über The Boys of Dungeon Lane sprechen, das sind auch genau die Stücke, die mir besonders gut gefallen. Also mein Lieblingslied ist eines, was ganz simpel, ganz entwaffnend einfach von dieser Zeit erzählt, also von nicht von der frühesten Zeit, es geht ja auch um die früheste Zeit, sondern von der frühen Zeit, sage ich mal. Mein Lieblingslied des Albums heißt Down South. Ein beschwingtes Akustikgitarrenstück, Lagerfeuerakkorde im Grunde, die geklampft werden und eine ganz einfache, fast monotone, aber in ihrer, ja, in ihrer Einfachheit wunderschöne Melodie, wo Paul davon singt, wie er, es geht hier um George, ne, wie er zusammen mit George Harrison als junger Mann aus Liverpool südwärts getrampt ist und die ganze Zeit über Gitarren und Rock'n'Roll gesprochen haben, Themen, die ihnen nie ausgehen würden. Und dann kommt die wirklich wunderschöne Zeile, It was a good way to get to know you, die mich wirklich jedes Mal erschlägt mit ihrer Schönheit und ihrer Einfachheit. Also Musik als gemeinsame Sprache, Musik als das verbindende Element, als Sprache, die ins Innerste führt. Ne, ich hab dich kennengelernt. Das war eine gute Art, dich kennenzulernen, mit dir Musik zu machen, mit dir über Gitarren und Rock'n'Roll zu sprechen und Lieder zu spielen und gemeinsam zu singen. Dass heute der alte Mann Paul McCartney auf den jungen Mann Paul McCartney zurückschaut, auf den jungen Mann George Harrison, der jetzt auch schon seit 25 Jahren tot ist. Und er singt Down South, it was a good way to get to know you. Und man hört nur diese wunderbar geklampfte Akustikgitarre, wo man denkt, genauso hat er wahrscheinlich als 15-, 16-Jähriger die Akustikgitarre gespielt. Also das ist für mich ein wirklich unfassbar schönes, fantastisches Lied, von dem ich mir wünschen würde, dass es solche Lieder häufiger gäbe auf diesem Album. Ich muss sagen, dass es diese Qualität für mich nicht so häufig auf diesem Album erreicht wird. Da werden wir jetzt sicher uns ein bisschen, werden wir sicher auseinandergehen in unserer Einschätzung dieses Albums. Aber Down South finde ich wirklich ganz, ganz hervorragend. Geht dir das auch so, Mike, dass das für dich eines der Schlüssellieder des Albums ist oder hast du da andere?
Ich habe ganz andere. Also ich mag Down South schon gerne als Lied und auch so als Referenz, auch als musikalische Referenz, die Akustikgitarre. Also man hat ja das Gefühl, dass diese Platte auch so ein bisschen die musikalische Reise von Paul McCartney nacherzählt. Es gibt dieses Lied, was schon fast so skiffelartig ist und dann gibt's Beat-Stücke und es gibt Psychedelic-Stücke und es gibt Wings-Stücke und so. Also das ist alles auf dem Album auch irgendwie drauf und es hängt trotzdem für mich als Erzählung sehr gut zusammen. Aber also die Songs, die für mich so die beiden Schlüsselstücke des Albums sind, sind tatsächlich andere, nämlich das, wie ich finde, also einer der ganz, ganz großen McCartney-Songs, vielleicht also so Klassiker schon jetzt, würde ich sagen, ist Life Can Be Hard. Für mich eines der tollsten McCartney-Stücke überhaupt. Das ist natürlich so eine Art von Granny-Music tatsächlich einerseits, aber gleichzeitig steckt der ganze Paul McCartney in diesem Stück natürlich drin. Das so als Ballade beginnt, dann auf einmal ein Tanz ist und dann auf einmal, also es ist einfach ein wundervolles Stück, auch toll arrangiert und es beginnt mit Life Can Be Hard und dann singt er But Then und dann gibt es eben die Möglichkeit, diesem harten Leben irgendetwas abzutrotzen, nämlich tatsächlich auch die schönen Seiten. Und das spielt eine große Rolle auf dem Stück und damit in Verbindung das Stück Salesman Saint, wo er über seine Eltern singt, sein Vater ein Baumwollhändler, seine Mutter eine Hebamme, die ist dann gestorben, als er 14 war. Und wie er über das harte Leben in Liverpool erzählt und darüber, wie sie diesem Leben eine Zukunft oder eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft abtrotzen und wie das auch gesetzt ist. Am Ende hört man quasi, wie der junge Paul mit seinem Vater vom Radio sitzt und eine Swing-Big-Band spielt und die spielt aber in einem ganz anderen Takt, als sich der Song befindet. Das ist auf einmal so eine komische Form von Irritation, da trifft vier Viertel auf drei Viertel und so. Es ist irgendwie eine Spannung drin, die ich total toll finde. Also das sind so die Songs, die für mich die Highlights sind, also die ganz oben stehen, aber es gibt noch sehr viele andere, die ich sehr gerne mag. Ich mag auch ein Stück, das Never Know heißt und was so Flöten hat wie Fool on the Hill und was so ein bisschen psychedelisch wird. Es gibt noch ein anderes psychedelisches Stück, was, glaube ich, vom Glastonbury Festival inspiriert ist, wo es um eine junge Frau geht, die sich auf einem Trip befindet. Das fand ich ganz, ganz lustig und auch irgendwie so eine gute Form durchzuschnaufen und nach den eher schwereren Stücken, die davor waren und die auch teilweise nachkommen, mal so ein bisschen durchzuschnaufen. Und was ich auch sehr mag, ist das erste Stück, was dir wahrscheinlich überhaupt nicht gefällt, As You Lie There, ein Stück, das in so einer Art, naja, eigentlich so als Sprechstimme beginnt, wie Paul McCartney sich erinnert an seine frühe Jugend in Speak und daran, wie er immer am Fenster eines Mädchens vorbeigeht, was er aus irgendwelchen Gründen sehr mochte. Jasmine hieß sie mittlerweile, hat die britische Presse auch rausgefunden, dass sie noch lebt und 83 Jahre alt ist und wo sie lebt und so. Also natürlich geht so eine Geschichte dann auch gleich weiter. Dann gibt es aber also diese Erinnerung und dann setzt das aber über in so einen Refrain, der fast so Helter-Skelter Paul McCartney-Schauter-Qualitäten hat, nur dass die Stimme eben nicht mehr diese Resonanz hat, wie sie früher hatte, sondern eher so eine Geiststimme geworden ist, wo er dann so röhrt, denkst du manchmal an mich, wenn du auf dem Bett liegst und so. Und das ist schon irgendwie, finde ich einen tollen und auch irgendwie überraschenden Anfang des Albums. Ja, und das Ende, Mama Gets By, ein Song, der von dem er sagt, es sei eigentlich nicht biografisch inspiriert, aber wo ich das Gefühl habe, da steckt doch sehr viel aus seiner eigenen Geschichte und aus der Geschichte seiner Mutter mit drin. Eine große Ballade, die dieses Album sehr prachtvoll abschließt. Naja, und wir müssen auch noch über das Stück mit Ringo reden. Also ich finde, es gibt also auf dieser Platte einfach unglaublich viele Sachen, die der Rede wert sind, wie man so schön sagt.
Ja, absolut, absolut. Da stoppe ich dich jetzt auch mal, bevor du noch weiterziehst und hake erstmal bei Salesman Saint und Mama Gets By ein, also den beiden letzten Songs des Albums, die ich auch beide sehr mag, ja, die vielleicht so am deutlichsten die Nöte der 40er Jahre, also der frühesten Jahre von Paul McCartney, ne? Wenn wir bei Down South bei den frühen Jahren waren, sind wir hier bei den frühesten Jahren, also wirklich den Jahren der frühen Kindheit, das Aufwachsen in einer vom Krieg gezeichneten Stadt und Gesellschaft und in Armut, ne? Und Mama Gets By, vielleicht vor allem auch eine ganz berührende Ode an die Frauen, ne? Die so viel der Arbeit auf sich nehmen. Und das ist ja auch ein Thema, das McCartney nicht zum ersten Mal, dem er sich nicht zum ersten Mal widmet, aber hier sicher auf eine besonders berührende Weise oder auch mit so einem Sozialrealismus fast, mit so einem Drama. Also das sind sehr spezifische Bilder, die er da hat und die Armut, also kein Essen in der Speisekammer, ne? Also das sind alles Dinge, die er hier sehr, sehr bewusst in den Texten unterbringt, ne, um das Prekäre und die alltäglichen Schwierigkeiten so zu zeichnen. They couldn't take anymore, but they had to carry on, heißt es auf Salesman Saint. Und dann, ne, also so wie du es bei Life Can Be Hard gesagt hast, wo es das But Then gibt, so gibt es auch hier ein But Then, nämlich So they learned to carry on with laughter and a song. Und das ist sicher der Schlüssel, ein Schlüssel zu Paul McCartney, ne? They learn to carry on with laughter and a song. Und das ist das, was er seit fast 83 Jahren auch macht, ne? Also laughter and a song zu jeder Lebenslage.
Ja, ja, ich glaube, das ist eben tatsächlich was vor allem durch den Tod seiner Mutter geprägt ist, wo natürlich dann vor allem zu seinem Vater dann natürlich eine Beziehung hatte, der dann eben mehr oder weniger das Klavierspielen beigebracht hat, beziehungsweise er hat sich's abgeguckt und der Vater hat immer gesagt, wenn du Klavier spielen kannst, bist du immer der Mittelpunkt der Familienfeiern und so. Und das war irgendwie so wichtig, um sich Aufmerksamkeit und Zuneigung zu erspielen auf die eine oder andere Art. Und das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich eine große Rolle für ihn immer gespielt hat, warum er eben als Entertainer auch funktioniert und so weiter und eben dem, sagen wir auch dem Leichten eine existenzielle Note abverlangt, weil das eben tatsächlich seine Dungeon Lane, sein Way Out war immer. Die Melodie, der Song, das Lachen und so, dass das immer ein Weg war, um aus Situationen rauszukommen. Ja.
Ein Lied, das auch noch thematisch in genau diese, zu genau diesen Liedern zählt, ist Home to Us, das Duett mit Ringo Starr, also der einzige Mensch neben Paul McCartney, der noch weiß, wie es ist, aus Liverpool zu kommen und dann in den höchsten Sphären der Popwelt zu landen. Und auch Home to Us ist ein Blick zurück, ein Blick in die Kindheit, auch ein Blick auf die Armut, ne? Das ist etwas, was in diesem Lied auch ganz wichtig ist. Also wir hatten es schwer, es waren ärmliche Umstände, in denen wir groß geworden sind, aber es war für uns das Zuhause, ne? Es war Home to Us, wir kannten es nicht anders, es war unser Zuhause. Das ist auch etwas, also ein Sentiment, das ich sehr, ich muss sagen, ich bin musikalisch kein großer Fan von diesem Lied und das ist so ein schunkeliger Country-Pop-Rock-Song in meinen Ohren Schlagerproduktion. Ein Lied, das mir musikalisch nicht besonders gefällt, das ich aber textlich sehr berührend und sehr schön finde. Und da scheint es für mich auch ein sehr wichtiges, zentrales Lied zu sein, ne? Dieser Gedanke, es war eine Welt, die von Armut und Prekärem geprägt war, aber es war trotzdem unser Zuhause, ne? Und dieses Zuhause hat einen Platz in unserem Herzen und wird den immer haben und wir lassen auf unser Zuhause nichts kommen, sozusagen. Das scheint mir ein wichtiger Gedanke zu sein hier.
Naja, es ist natürlich auch sonst wichtig, weil wir wissen ja, bei einem Beatles-Album braucht es immer einen Ringo-Song, ob der Yellow Submarine heißt oder Don't Pass Me By oder What Goes On oder Honey Don't. Also es braucht immer einen, bei dem Ringo singt. Und in gewisser Weise, wenn man dann zurückblickt auf die Zeit und auf die Vergangenheit, ist es natürlich schön, dass man auch hier ein Ringo-Lied quasi drauf hat. Und es klingt eben tatsächlich eher wie ein Lied von einer Ringo-Star-Solo-Platte als wie ein Lied von einer Paul McCartney-Platte, was eben auch daran liegt, dass er den Song quasi mit Ringo im Mind geschrieben hat. Und ja, es ist eher ein simpler, ein bisschen drolliger Song, wo ich auch erst dachte, ha, und das auch noch als zweite Single. Aber tatsächlich muss ich zugeben, dass er mittlerweile dadurch, dass ich ihn sehr oft gehört habe und natürlich auch diese Idee, dass die beiden nochmal zusammenspielen und sich nochmal zusammen dann auch erinnern und man hört auch noch Ringo Schlagzeug und so, doch ein Lied ist, was mich dann doch auch an oft die Schwelle zum Tränenvergießen bringt. Also auch wenn Life Can Be Hard das wesentlich tollere und spektakulärere Lied ist, aber Home to Us, was davor ist, das liefert schon so, da merkt man dann schon so allmählich, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kann ich schon mal die Taschentücher holen und gleich kommt Life Can Be Hard und dann kann ich sie auspacken. Und dann kommt auch noch First Star of the Night, was einfach ein sehr, sehr schönes, gar nicht vorbelastetes, aber eben schönes Liebeslied ist, was dann nachkommt und sogar noch quasi motivisch Life Can Be Hard wieder aufgreift. Also ja, das ist irgendwie, finde ich, da muss ich schon sagen, das ist, also gerade die zweite Hälfte des Albums gefällt mir auch noch besser als die erste. Das ist schon, da bin ich zu Hause. It's home to me, muss ich sagen.
Ja, du hast ja auch schon den ersten Song angesprochen, As You Lie There. Und da kann ich ganz gut festmachen, was für mich auf diesem Album häufig nicht glückt. Und das hat auch in erster Linie mit Andrew Watt zu tun, dem Produzenten, der für mich ein zu viel Raum einnimmt hier, der zu hörbar ist in dieser absolut ausproduzierten, poppigen, auf Perfektion getrimmten, von Filtern belasteten Klangwelt. Jetzt habe ich den Faden verloren, wie ich diesen Satz zu Ende bringe. Das ist für mich wirklich ein großes Manko des Albums und eines, wo ich auch nicht so drüber hinwegkomme, ne? Also das färbt dann schon einige Lieder sehr. Es gibt Stücke wie das von mir besonders hervorgehobene Down South, wo das keine große Rolle spielt, wo Andrew Watt praktisch nicht erkennbar ist. Und das ist sicher kein Zufall, dass mir dann genau dieses Lied auch am allerbesten gefällt. Also er ist dann in einem Stück wie As You Lie There dann sehr, sehr dominant. Also das Lied beginnt erst mit einer Akustikgitarre mit so in Halbtönen absteigenden, einer in Halbtönen absteigenden Gitarrenfigur, also eine ganz typische für McCartney. Und es klingt auch zuerst fast so ein bisschen lo-fi-haft, also als hätte das McCartney so in seinem Home-Studio so aufgenommen und dann aber diese Aufnahmen nach L.A. geschickt zu Andrew Watt und dann hat Andrew Watt da das alle Register gezogen und das aufgemotzt zu einer Breitband-Blockbuster-Produktion und dann ist es so ein bisschen wie irgendwie so Live and Let Die-haft oder so, dass es sich dann so dramatisch öffnet und episch weitet, aber mit einem für mich blutleeren Sound, also eine E-Gitarre, die dann so dramatisch verzerrt ist, die für mich aber halt nach einer Software-Gitarre klingt und nicht nach einer E-Gitarre, die lebendig ist. Ich finde den Schlagzeug-Sound, wie so häufig bei Andrew Watt, katastrophal und begreife das beim besten Willen nicht. Ich will jetzt auch nicht wieder alle langweilen mit meinen immer gleichen Litaneien, was diese Art der Produktion angeht. Aber es macht mich wirklich ratlos. Und das ist etwas, was ich nicht ignorieren kann oder wo ich nicht drüber hinweg hören kann, auch wenn mir das Lied in seiner Komposition dann doch ganz gut gefällt. Also auch, dass es so diesen heftigen, aggressiven, irgendwie Glam-Rock hat, finde ich eigentlich auch ganz, ganz passend für diesen Song, der ja von einer Teenager-Schwärmerei handelt, wo dann dieses Wechselspiel zwischen dem fragilen Akustikgitarren-Romantik-Ding und dann aber der irgendwie Horniness, so der heftigen Gitarren, das finde ich schon, das leuchtet mir schon ein und das finde ich schon schön und originell und das ist ja auch ein sehr ambitioniertes Lied, ne, wie das Album im Ganzen sehr ambitioniert ist und man nicht das Gefühl hat, da ist irgendwas phoned in oder so, sondern das ist ein sehr leidenschaftlich, ehrgeizig gemachtes Album. Aber es gibt dann doch für mich zu viel Andrew Watt, auch in Songs, auch in den Pop-Songs, sag ich mal, der ersten Hälfte, vor allem Lost Horizon, zum Beispiel Ripples in a Pond, auch der von dir genannte Mountaintop, dieser bisschen psychedelische Song. Das sind alles Lieder, muss ich sagen, die für mich, die sind okay, das sind solide Pop-Rock-Songs. Die Produktion, habe ich gesagt, was mich stört, aber das nimmt für mich einen zu großen Raum auf diesem Album ein, als dass ich da, sage ich mal, drüber hinwegsehen könnte.
Ja, also ich verstehe natürlich teilweise, was du meinst, was die Produktion angeht. Andererseits frage ich mich immer, was ist die Alternative? Also man muss natürlich McCartney irgendwie, auch die Stimme muss man irgendwie behandeln, man muss irgendwie damit umgehen. Ich finde, das ist eine gute Art und Weise, wie sie das teilweise gemacht haben, durch Filter oder dadurch, dass Paul McCartney eigentlich das Stück sehr oft gesungen hat und die Stimme dann irgendwie gedoppelt oder gebändigt wurde. Und was du zu As You Lay There sagst, klingt natürlich nach einer Geschichte, aber es ist natürlich nicht die Geschichte, wie es war. Also er hat nicht mit akustischen Gitarre was aufgenommen, sondern und es nach L.A. geschickt, sondern sie haben den Song zusammen geschrieben. Also dementsprechend ist natürlich viel Watt drin, weil er ist quasi Co-Autor des Songs. Das war das erste Stück, glaube ich, zur Platte. McCartney und er saßen zusammen beim Tee und McCartney hat irgendeinen Akkord gegriffen, kannte ihn nicht und dachte, oh, das ist interessant und hat weitergeschrieben und dann haben sie den Song zusammen mehr oder weniger zu Ende gebracht. Das finde ich gut und ich finde, er ist ja auch nicht, also McCartney ist ja nicht der authentische Liverpool Bluesman, er ist nicht Blind Lemon Pie oder wie der bei den Ruttles heißt, der Mann, der alle Beatles-Lieder geschrieben hat, sondern er ist eben ein Pop-Komponist und von daher finde ich so die Idee, daraus wirklich auch Pop-Songs zu machen, erstmal nicht schlecht und das macht er eigentlich ja immer so, also ob man jetzt eine Platte nimmt wie Egypt Station oder New oder so, es ging natürlich immer darum, auch die Produktionswerte einigermaßen hochzuhalten und ich finde, dass das bei vielen Songs auf der Platte gelingt. Ich würde schon sagen, dass Ripples in a Pond vielleicht der Song ist, der mehr als erstes so, also ein Contemporary Pop Song in gewisser Weise, der Neffe von Foo You, dem Stück auf Egypt Station, was viel diskutiert wurde, aber doch besser als Fuyu, wie ich finde, und dann doch durchaus eingängig. Aber das ist vielleicht der Song, der am ehesten sowohl thematisch als auch produktionstechnisch für mich rausfällt. Der Song, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, Days We Left Behind, ist ja auch noch auf der ersten Seite des Albums. Und ich finde es interessant, wie also diese erste Jugenderinnerung, As You Lie There, und dann übergeht in Lost Horizon, also ein Song, wo er darüber singt, wie die Erinnerung ihn auch manchmal einfach fertig macht, weil er feststellt, okay, meine Zeit ist jetzt begrenzt, der Horizont wird immer enger, finde ich schon irgendwie als thematische Klammer oder als thematischen Übergang von dem einen Stück zum anderen, zu Days We Left Behind, was dann eben sehr in dieser Nostalgie-Schiene drin ist, schon, wo dann auch George und John vorkommen, schon irgendwie schlüssig. Lost Horizon war auch ein Song, den ich zu Anfang nicht ganz so gerne mochte. Ein Song, der tatsächlich auch schon sehr viel älter ist, an den ihn ein Toningenieur erinnert hat. Du hattest da doch noch diesen einen Song. Und Paul dachte, oh ja, richtig, hatte ich ganz vergessen. Aber ich finde, er passt auch, man versteht, warum er ihn genommen hat, weil er irgendwie reinpasst und eben auch musikalisch nochmal eine andere Farbe setzt. Also von daher sehe ich das nicht so negativ wie du, sondern für mich ergibt es Sinn und ich finde es irgendwie, es ist ein Album, was McCartney in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, nicht mehr so oft gelungen ist, ein Album, was für mich rund ist auf eine Art. Also wo ich das Gefühl habe, dass man steigt da in diese Welt ein und man bleibt in dieser Welt und geht am Ende dann wieder raus. Das finde ich einfach sehr, sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt. Rund ist es. Ist es absolut, es hat seine Themen, es ist kein Konzeptalbum, aber es hat Themen, die wiederkehren, es hat da eine absolute Kohärenz, es ist dramaturgisch gut aufgebaut, also wie es mit der Akustikgitarre beginnt, mit As You Lie There, also dem Opus, das es dann so eröffnet und dann kommen so eher die Pop-Songs, die aber dann auch von den fragileren Erinnerungen wie Days We Left Behind unterbrochen werden. Und dann vor allem in der zweiten Hälfte kommen dann die großen Lieder, vor allem über die 40er Jahre und Mama Gets By als Abschluss ist dann sicher ein emotionaler Höhepunkt und ein besonders kraftvolles Stück nochmal, das dann hier so den Schlussakkord setzt. Da würde ich dir absolut zustimmen. Weil du meintest, so, man muss ja mit McCartneys Stimme was machen, weiß ich gar nicht, ob ich dir da zustimmen würde, ob man was mit der Stimme machen muss, ob man sie nicht eher so belassen könnte, wie sie ist, mit allen Alterserscheinungen, die es nun mal gibt. Aber selbst wenn man etwas damit machen möchte, also ich würde mir wünschen, einen klanglichen Pop-Kontext, der mehr atmet, wo ich mehr das Gefühl habe, das sind Tonspuren, die nicht belastet sind mit Dutzenden von Effekten, die das Menschliche irgendwie rausrechnen oder die sowas Hyperreales draus machen. Und ich finde, es gibt ja Leute wie Dan Nigro zum Beispiel, den Produzenten von Olivia Rodrigo und Chappell Roan, der das sehr gut macht, der Top 40 Pop-Musik macht, die aber halt wirklich nach echter Musik klingt, sage ich mal. Oder Jack Antonoff ist auch jemand, der das kann. Oder der Sound von Sabrina Carpenter oder so. Also es ist ja nicht so, als ob man sich entscheiden muss zwischen Pop und einem organischen Sound. So, es gibt ja Leute, die das beides zusammenbringen. Und Andrew Watt zeigt sich immer wieder, für mich ist nicht dieser Mann, der das macht.
Das ist richtig, der setzt eher aufs Artifizielle, aber ich würde schon sagen, dass zum Beispiel ein Song wie Salesman Saint oder ein Song wie Life Can Be Hard durchaus atmet und dass man da auch natürlich auf eine, zumindest in einem gewissen Grad organische Produktion hört, finde ich schon, First Star of the Night teilweise auch. Also ich finde, das gibt es schon auf dem Album. Es ist nicht so, dass es nicht da wäre. Du sagtest, Down South ist auch ein Song, der in die Richtung geht. Days We Left Behind zum Teil sicherlich auch. Also das gibt es ja auch. Es gibt eben beides. Oder natürlich der Song We Two, den wir noch gar nicht genannt haben, den sie ja quasi auf einem Vierspurgerät auf Paul McCartneys Farm aufgenommen haben, so auf die alte Art und Weise, wie die Beatles früher Songs aufgenommen haben, wo man am Ende auch noch hört, wie sie das Band nochmal zurückspulen. Also das finde ich auch irgendwie ein sehr charmanter Moment, der natürlich eher so auf die direkte Art und Weise hindeutet, wie McCartney sein erstes Soloalbum aufgenommen hat. Auch mit einer einfachen Four-Track-Maschine zu Hause und dann immer wieder drüber gespielt und so. Und die Tracks wieder vereinigt und dann nochmal drüber gespielt. Und das finde ich auch eine schöne Art, das nochmal so als Referenz zu haben. Also Watt ist sicherlich niemand, der versucht, historische Sounds herzustellen, aber ist schon jemand, der einen Sinn hat dafür, für die Geschichte eines Künstlers. Und ich würde sagen, so ein Album wie Chaos and Creation in the Backyard mit Nigel Godrich produziert damals, so dass also das große Paul McCartney-Alterswerk gilt von 2005, das klingt sehr viel besser, es klingt sehr viel organischer, es klingt sehr viel, durchaus auch natürlich, klanglich durchaus doll bearbeitet, aber irgendwie klingt es wärmer natürlich. Aber was Goodrich im Gegensatz zu Watt nicht gemacht hat, ist den verspielten McCartney, den es eben auch gibt, den hat er sehr beschnitten und der ist hier eben nicht so beschnitten. Also wenn man so einen Song wie As You Lie There nimmt, wie viele Bridges und wie viele unterschiedliche Parts es da gibt, das hat schon so eine Uncle Albert Admiral Halsey Qualität fast. Das ist etwas, wo Watt dann tatsächlich so, vielleicht weil er auch Komponist ist oder weil er eben auch Songs schreibt und so, sehr viel stärker drin ist und das sehr viel eher versteht, als Goodrich das verstanden hat, dem es eher wichtig war, so ein sehr, sehr, sehr kompaktes Album zu machen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den beiden Alben, die für mich so die beiden großen McCartney-Alben des 21. Jahrhunderts sind. Ich mag auch McCartney 3 sehr gerne, aber das ist natürlich Acquired Taste vielleicht teilweise auch. Aber ja, das sind so die Sachen, die ich besonders mag. Und deswegen... Sollen wir schon zur Sternewertung kommen oder hättest du noch was Gewichtiges zu sagen?
Ich wollte dir das letzte Wort überlassen und deswegen dachte ich, sage ich zuerst meine Sternewertung und dann kriegst du noch die Gelegenheit darauf zu reagieren und entrüstet mich zu korrigieren.
Oder in Ohnmacht zu fallen oder den Raum zu verlassen.
Aufgrund all der Dinge, die ich jetzt hier dargelegt habe, komme ich leider nicht, so sehr ich Paul McCartney liebe und so sehr ich ihn natürlich schätze, komme ich hier nicht über 3,5 Sterne hinaus.
Naja, immerhin halber mehr als bei den Toten Hosen, lieber Jan. Ich gebe sehr, sehr, sehr vorsichtige 4,5, aber ich bin mir gewiss, dass dieses Album am Ende des Jahres 5 haben wird, einfach nur, weil es Paul ist. Aber wir müssen ja hier objektiv bleiben und in meiner ganzen Objektivität und Wissenschaftlichkeit bin ich bei 4,72 momentan.
Schreibt mir gerne wütende oder auch zustimmende Nachrichten an info@janjekal.de. Eure Einschätzung, eure Gedanken zum neuen Paul McCartney-Album The Boys of Dungeon Lane. Wir werden eine Auswahl an Songs in unsere Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Also abonniert den Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Mike, und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.